Ja, Saidi, hast du Bock auf 4,2 Millionen Euro Gehalt pro Jahr?
Klingt gut, ja.
Ja, gibt einen kleinen Haken. Du müsstest, glaube ich, eine ziemlich krasse Umschulung durchlaufen. Das ist nämlich laut Footy-Stats das durchschnittliche Gehalt in der Premier League.
Okay,
Also
keine Chance.
schwer erreichbar für uns jetzt noch mal eben Profifußballer zu
Abgesehen
werden.
davon, dass sich mein Fußballtalent schon immer in ziemlich begrenzten, in ziemlichen Grenzen gehalten hat.
Es gibt aber tatsächlich eine Option, wie man sein Gehalt steigern kann. Und zwar in der Regel sogar ohne Umschulung. Ihr müsst jetzt also nicht auf einmal noch 24 Stunden am Tag in Fußballtraining investieren. Und über die sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, also die Premier League ist natürlich jetzt für niemanden eine realistische Option. Für manche von unseren Zuhörerinnen oder Nutzerinnen und Nutzern, manche sehen uns ja auch, für manche ist es vielleicht eine Option, für uns beide auf jeden Fall nicht.
Da müssen wir auch ein Stück, paar Jährchen bei uns noch abziehen, ne? Damit das noch eine realistische Option ist. Und zwar ein paar gehörige Jährchen, ohne die jetzt zu nahe treten zu wollen.
Ja, absolut. Ich bin ja auch in dem, wie nennt man das, die Sonnenuntergangsphase von so einer Fußballerlaufbahn. Ja, klar, man kann natürlich sagen, du könntest mehr Gehalt raushandeln.
Ist grundsätzlich ja mal eine sinnvolle Idee, um es mal vorsichtig zu sagen. Und um es mal auch jetzt ein bisschen von den 4,2 Millionen, die noch so irgendwie schwebend im Raum stehen, ein bisschen wegzukommen, ist einfach auch absolut notwendig. Also das muss man an der Stelle auch mal sagen, ne? Es ist für uns alle schon erforderlich, regelmäßig unser Gehalt zu steigern, außer ihr verdient schon so viel, dass ihr euch sowieso keine Sorgen mehr machen müsst. Schlichtweg natürlich, um einen Inflationsausgleich zu erzielen, ne? Also nicht nur hinsichtlich unserer Kosten, auch hinblick auf unsere Altersvorsorge. Das weißt du vielleicht auch, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, ja, dass es schon sinnvoll ist, die Altersvorsorge, den ETF-Sparplan regelmäßig erhöhen zu können, letztlich auch schlichtweg auch, um einen Inflationsausgleich erzielen zu können. Und dazu wird es in vielen Fällen natürlich nötig sein, auch entsprechendes Gehalt zu steigern.
Da sind für mich persönlich auch Fußballprofis ein gutes Vorbild, schlicht weil die regelmäßig darum verhandeln, um ihre Gehälter dramatisch zu
Wobei
erhöhen.
mich ja interessieren würde, ich glaube nicht, dass so viele Fußballprofis einen ordentlichen ETF-Sparplan haben. Also man hat halt immer so dieses Beispiel Uli Hoeneß und verschiedene andere Leute, Zocker in der Kabine vor Augen. Ne? Ich glaube, da wird schon sehr viel auch gezockt und ich glaube auch mit richtig ordentlichen Beträgen. Aber letztendlich habe ich keine Ahnung, wie so wirklich die durchschnittliche Altersvorsorge eines Fußballprofis aufgestellt ist. Meine grobe Vermutung lautet ja, da ist sehr viel in Immobilien, was gut und schlecht sein kann.
Was aber für uns Normalverdiener, sage ich mal, oft ein Problem ist, man kann ja bei so Gehaltsverhandlungen auch abblitzen, vielleicht sogar mehrfach, weil Chefs oder Firmen alle möglichen Argumente haben, um das zu entkräften. Oder was natürlich auch sein kann, es gibt zum Beispiel für deinen Beruf einen Tarifvertrag und für deine Branche und deine Firma will halt partout nicht über Tarif zahlen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, naja, was könntest du denn jetzt tun in so einer Situation? Deswegen wäre mein Tipp Nummer eins, erstmal checken, wo man im Vergleich steht. Also da gibt es ja so diese einschlägigen Portale, auf die man mal schauen kann, was so verdient wird. Halt immer mit dem Sternchen da einfach ein bisschen vorsichtig zu sein, weil das ja immer freiwillige
Also,
Angaben sind.
um jetzt in der Fußballanalogie doch wieder ein bisschen zu bleiben, letztendlich sagst du, wir brauchen Argumente für so eine Gehaltsverhandlung und mit anderen Worten, du solltest deinen Marktwert kennen, oder? Es geht jetzt eigentlich um so eine Marktwertanalyse für den, nicht für den Fußballprofi, aber für den durchschnittlichen Angestellten.
Genau. Und deswegen mal so der durchschnittliche Marktwert, den wir in Deutschland haben. Ich habe mal in den StepStone-Gehaltsreport geschaut für 2023. Da war das Bruttomediangehalt waren 43.750 Euro, sagen wir 44.000 Euro. Das heißt, das ist quasi das mittlere Gehalt. Also es gibt genauso viele Gehälter, die niedriger sind und die höher sind. Und
Vollzeit gerechnet, nehme ich mal an, oder?
genau. Interessanter Unterschied, das Durchschnittsgehalt sind knapp über 50.000 Euro. Also das wird dann durch extrem hohe Werte eben
Ja.
verzehrt, durch unsere fußballspielenden
Unter anderem.
Freundinnen und Freunde zum Beispiel. Genau. Und damit kannst du quasi dein Gehalt ja realistisch einordnen, erstmal so im generellen Schnitt. Das gibt es natürlich auch für Branchen. Aber jetzt, bevor wir quasi weitermachen, wie du jetzt auch ohne das achte Mal eventuell erfolglos in eine Gehaltsverhandlung zu gehen, dein Gehalt steigern kannst, haben wir noch unseren Mini-Anti-Werbe-Werbeblock. Es gibt ja bei Finanztipp keine Werbung. Und den wollen wir eigentlich nutzen, um euch auf was hinzuweisen. Wir bekommen ja von unseren Nutzerinnen und Nutzern immer sehr viele spannende Fragen über Instagram, über Spotify. Und die können wir gar nicht alle beantworten. Also wir müssen ja schon ganz krass selektieren und bei uns fallen auch manche Fragen tatsächlich raus, weil sie zu komplex sind, um sie in der Kürze der Zeit zu beantworten.
Ja, ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch vielen, die uns Fragen stellen auf Instagram oder auf einem der anderen Kanäle, dass sie sagen, ja, ich brauche eigentlich ein bisschen was Genaueres zu meinem jeweiligen Fall. Und hier im Podcast können wir natürlich immer nur Fragen beantworten, die relativ allgemein sind, die natürlich auch für viele von euch letztendlich interessant sind. Und dann ist es schon für uns auch wichtig, eine Möglichkeit zu geben, persönliche Fragen zu stellen. Eine Möglichkeit übrigens, über die wir hier im Podcast ganz selten sprechen, ist auch unser Forum, das Finanzen-Forum. Also auch da habt ihr die Möglichkeit, mal euren Fall letztendlich zu schildern, ein bisschen ausführlicher hinzuschreiben. Und wir haben im Forum einfach eine ganz, ganz tolle Community, die euch da super weiterhelfen kann. Das sind ganz erfahrene Finanztipp-Nutzerinnen und Nutzer da, die auch wirklich sich sehr gut auskennen, die sich in vielen Fällen, sage ich mal, fast so gut oder manchmal sogar besser auskennen als unsere jeweiligen Experten. Da sind einfach toll erfahrene Leute dort und da könnt ihr euch Rat holen. Aber eine andere Möglichkeit, und auf die wolltest du wahrscheinlich jetzt raus, ist das Finanztipp-Expertengespräch, das Hermann Tenhagen, mein Co-Chefredakteur und ich regelmäßig durchführen. Auch für Frauen mittlerweile angeboten, speziell von unserer Finanztipp-Expertin Dana Wilms. Und diese Expertengespräche, da haben wir eben die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen an auch auf eure Fragen einzugehen. Dort könnt ihr eure Frage auch live stellen, auch Rückfragen stellen, einfach in persönlichen Austausch mit uns gehen. Und ich finde das immer ein total schönes Format. Und das bieten wir eben für alle unsere Finanztipp-Unterstützerinnen und Unterstützer an.
Genau, und wie du teilnehmen kannst und wie du Unterstützer werden kannst, erfährst du in dem Link, den wir dir in den Shownotes unter unserem Podcast verlinken. Genau, dann machen wir mal weiter mit den, zurück zu den 4,1 Millionen. Also wie kann ich quasi ohne Gehaltsverhandlungen mein Gehalt steigern? Und wir hatten ja schon vorhin als Beispiel so die Fußballprofis. Und wenn man sich so ein bisschen in diesen Gehaltsreport vertieft, ist auch ein bisschen Rabbit Hole zugegebenermaßen, habe ich mal so geschaut, es gibt natürlich Berufsgruppen, die relativ gut verdienen. Also zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte verdienen Brutto-Median-Gehalt. Willst du schätzen?
Vollzeitarzt in Deutschland. Sind es jetzt nur Angestellte oder auch Niedergelassene, also selbstständige Ärzte?
Das weiß ich tatsächlich
okay,
nicht.
Da müsste
ich
nochmal wahrscheinlich sind es nur die Angestellten, vermute ich jetzt mal. Ist das sechsstellig? Wahrscheinlich knapp noch nicht. Also ich würde, keine Ahnung, 90.000 oder sowas in der
Richtung. Ja, 94.750, also nah dran, nicht schlecht. Wo man zum Beispiel auch im Schnitt Berufsgruppen sehr gut verdient, sind Ingenieure, 56.000 im Schnitt. Und
das ist schon ein gewaltiger Unterschied, das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Also daran sieht man wieder, ne? Also so ein Medizinstudium, naja, es ist jetzt keine Garantie für Reichtum oder Millionär werden, ja, aber es ist zumindest eine Garantie, nicht am Hungertuch zu nagen, würde ich es mal formulieren. Aber auch, ich habe viele Ärzte in der eigenen Familie, auch eine Garantie, hart in aller Regel richtig hart zu arbeiten zu müssen.
Und wer zum Beispiel relativ genau auf diesem Median liegt, in der Kategorie ist Personalwesen mit 45.500 und Vertrieb mit 43.000. Und relativ weit unten sind dann Groß- und Einzelhandel 35.000 und so Gastronomie und Hotellerie auch 35.000.
Lass mich mal kurz was zu dem Vertrieb sagen, weil ich das gerade natürlich interessant finde, weil es natürlich auch sozusagen den Bereich anspricht, mit dem wir auch viel zu tun haben. Da sieht man mal, ne? Also gerade, wer das von euch kennt, ja, im Vertrieb wird ja oftmals viel versprochen, ja, gerade über variable Gehaltsanstelle, also Beteiligung an Provisionen, Boni und was man sich sonst alles vorstellen kann. Und dann liegen die jetzt hier im Vertrieb im Durchschnitt, sage ich mal, habe ich richtig verstanden, knapp unter dem Median. Und daran sieht man halt, dass es einfach auch viele Vertriebsjobs gibt, ja, in denen nicht so gut verdient wird. Ne? Also man kann sich ja leicht vorstellen, dass da auch die ganzen Callcenter, sage ich jetzt einfach mal, drunter fallen, wo dann irgendwie Handytarife verkloppt werden oder irgendwas in der Richtung. Und da hast du halt nicht in so einem Bereich in der Telekommunikation sind die Margen halt einfach nicht so hoch. Und da verdienst du halt einfach auch entweder pro Stunde oder pro Verkauf auch nicht so viel. Also es gibt schon auch natürlich gute und solide Vertriebsjobs, gerade würde ich sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber was ich von Bekannten auch gehört habe, gerade im B2B-Vertrieb, aber da musst du auch erstmal hinkommen, wo man auch wirklich absolut ordentlich verdienen kann, aber es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Also ich sage das eigentlich vor allen Dingen deshalb, wenn du, liebe Nutzerinnen und Nutzer, jetzt da irgendwo mal angesprochen wirst oder auf sowas triffst, ja, schau bei so einem Vertriebsjob wirklich gut hin, wie sind wirklich die Gehalts Aussichten, passt das zu dir, ist das auch ein Job, der dir wirklich liegen kann, das kann eine super, super Geschichte sein, aber in manchen Fällen wird man halt auch ganz schön ausgenommen und natürlich ist das an der Stelle auch immer noch eine Warnung vor den diversen Strukturvertrieben, die da draußen immer noch auf Mitarbeiterfang sind und auf die man halt nicht, am besten nicht so leicht reinfallen sollte.
Und natürlich immer dran denken, diesen Job verkauft dir ja ein Vertriebler, also jemand, der gelernt hat zu verkaufen.
Absolut.
Aber ich sehe schon so ein bisschen in Saidis Augen, der denkt sich, ja, wieso erzählt mir der Emil das jetzt eigentlich? Was hat das jetzt damit zu tun, wie ich mein Gehalt steigern kann?
Wo sind die 4 Millionen?
Genau, das 4-Millionen-Dilemma bleibt. Also wir können nicht mal eben Profifußballer werden, wir können aber jetzt auch nicht, auch du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, kannst ja nicht einfach zum Mediziner oder zur Investmentbankerin umschulen. Das ist vor allem, sage ich mal, jenseits der 35 wird es, glaube ich, eher schwierig oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis wird so ein bisschen schwierig. Das ist jetzt natürlich kein leichter Weg. Ausnahmen gibt es immer, klar. Aber man kann trotzdem deutlich mehr rausholen und das auch ganz ohne auf Strukturvertrieb oder diese Dubai-Coaching-Leute auf Social Media reinzufallen.
Oder in vielen Fällen ja nicht mehr rausholst, sondern am Ende des Tages oder am Ende der ganzen Rechnung dann weniger.
Und die Lösung ist tatsächlich auch ein bisschen in diesem Gehaltsreport gesteckt, weil du kannst natürlich den gleichen Job weitermachen, aber die Branche wechseln und so dein Gehalt erhöhen.
Also das, genau, ich habe schon darauf gewartet, dass jetzt das Branchenargument kommt, weil, wirst du wahrscheinlich gleich was dazu erzählen, ne? Weil diese Unterschiede, das macht man sich oftmals nicht klar, ne? Dass der eigene Wert, wir reden ja gerade über Marktwert und Marktwertanalyse, halt nicht nur von den eigenen Skills und Qualifikationen abhängt, sondern wo ich die schlichtweg einfach auch einsetze.
Und genau, ich habe einfach mal so ein bisschen reingeschaut, da sind dann die Top-Branchen nach Gehalt sortiert und man verdient natürlich in manchen Branchen mehr als in anderen. Das ist ja, jetzt würde ich sagen, keine große Überraschung. Und das kann natürlich sinnvoll sein, habe ich mir dann gedacht. Zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, du arbeitest in der Buchhaltung oder in der Poststelle. Das sind so Sachen, die hat jede größere Firma. Und da kann es natürlich sinnvoll sein, einfach die Branche zu wechseln und dadurch mehr zu verdienen. Also zum Beispiel, wo es jetzt besonders viel gibt nach Gehalt, ist die Bankenbranche. Wenig überraschend, da liegt ja das Geld rum. Luft- und Raumfahrt, die Pharmaindustrie, Wissenschaft und Forschung oder Versicherungen. Und es ist natürlich auch total logisch. Also wenn ich jetzt in der Buchhaltung bei einem, ich sag mal, zum Beispiel bei einem größeren Gastronomiebetrieb arbeite, verdiene ich wahrscheinlich weniger, wie wenn ich in der Buchhaltung bei Airbus das Gleiche mache.
Vermutlich.
Aber das ist so eine Option, an die denkt man irgendwie nie, weil es so, ja, es kommt nicht so richtig vor, quasi die Möglichkeit seines Skills im gleichen Job in einer anderen Branche einzusetzen.
Irgendwie. Ich glaube, da gibt es für viele Leute tatsächlich schon einen blinden Fleck. Ich glaube, für manche Leute ist es relativ offensichtlich, gerade wenn du so, jetzt hast du Buchhaltung angesprochen, na, wenn man irgendwie so finanzangelehnt ist. Aber ich glaube, viele Jobs, egal ob das jetzt im Marketing ist oder auch in Verwaltungsjobs und so weiter, da ist man schon ziemlich eingefahren auf den Trichter, den man halt vielleicht dann auch schon ein paar Jahre gemacht hat. Und das ist schon auch ein Teil dieser Marktwertanalyse, seine eigenen Skills wiederum und Kompetenzen zu sehen und zu sehen, wo die einfach noch einsetzbar sind. Das ist eigentlich der Punkt an der Sache und ich bin ja eh ein Freund davon, lebenslanges Lernen und so diese ganze Geschichten in sich selbst zu investieren, nicht nur um seine Skills zu erweitern, sondern auch um zu sich selbst eine gewisse Flexibilität zu erhalten oder auch anzutrainieren erst, ja, das ist ja auch so eine Sache, dadurch, dass ich halt dann auf dem Arbeitsmarkt vielfältiger verwendbar bin, weil je mehr Chancen, desto mehr, ja, das hat halt was mit dem Marktwert dann zu tun, desto mehr Angebote kann ich halt grundsätzlich kriegen oder zumindest wahrnehmen. Und naja, und Konkurrenz belebt halt da an der Stelle das Geschäft. An der Stelle würde ich sagen, funktioniert ein Arbeitsmarkt in Deutschland jetzt vielleicht nicht super geländegängig, aber es macht sich halt schon bemerkbar. Mit anderen Worten, um es mal kurz auf die andere Seite zu verkehren, was das Hauptproblem eigentlich wäre, ist, wenn ich jetzt Spezialist in einer Branche, in einer schlecht bezahlten Branche bin. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das wäre sozusagen das Problem, wenn ich aufgrund meines Skillsets nur für eine bestimmte Branche in Frage komme, die grundsätzlich halt nicht gut bezahlt. Da, wenn ich das an mir feststelle, dann ist wirklich, glaube ich, wirklich der Zeitpunkt gekommen, ja, in mich selber, in mein Humankapital, in meine eigenen Ausbildung, Fortbildung zu investieren, um da vielleicht zumindest mal mittelfristig Optionen zu schaffen. Das heißt ja nicht, dass ich von einem Tag auf den nächsten Tag kündigen muss oder kann. Ja, das ist nicht der Punkt. Aber um mir für die Zukunft da Möglichkeiten offen zu halten.
Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, was man vergisst, auch so im Lauf von einem Berufsleben, man erwirbt ja eigentlich total viele Kenntnisse oder Qualifikationen über Dinge. Jetzt egal, ob im beruflichen oder im privaten Umfeld, also auch zum Beispiel, wenn man privat eine Sprache lernt an der Volkshochschule oder so. Und ganz viele Leute erwerben ja Kenntnisse, zum Beispiel in der Sprache, aber auch in bestimmten Computerprogrammen, die dazugekommen sind, aber man formalisiert die nie. Und es hilft natürlich ja auch für den eigenen Marktwert, zum Beispiel, wenn ich ganz oft mit bestimmten Programmen arbeite oder da ein bestimmtes Skill-Level habe, kann ich auch zu meiner Firma sagen, hey, ich würde gerne die und die Fortbildung machen, einfach nur damit ich am Ende das Zertifikat bekomme, das ich mir in meinen Lebenslauf hängen kann.
Genau, ich glaube also solche Zertifikate können absolut helfen. Aus meiner Erfahrung auch als letztendlich Arbeitgeber und als Chef, die Leute heirat, die Zertifikate sind aus meiner Erfahrung gar nicht so wichtig, ja. Sondern wenn du dich auf eine Stelle bewirbst, die entsprechende Skills voraussetzt, dann kannst du das natürlich logischerweise in deinen Lebenslauf schreiben und solltest in deiner Bewerbung und durch die Gestaltung deines Lebenslaufs natürlich auch deutlich machen, dass diese Skills da sind, ja, das sollte dann nicht irgendwie ganz unten unter ferner Liefen stellen, sondern da muss man halt auch eine Bewerbung entsprechend anpassen und das nach vorne stellen, wenn es jetzt da um Programm XY geht oder bestimmte Sprachkenntnisse oder was man sich halt auch sonst vorstellen kann, das halt auch relativ nach vorne schieben. Und in der Regel in einem vernünftigen Bewerbungsverfahren wird das dann sowieso abgeprüft und dann kann ich es ja auch unter Beweis stellen.
Und ich habe mir das auch nur immer mal wieder auch gedacht, also auch mit den Skills, aber auch mit dem eigenen Marktwert, sollte man ja eigentlich auch regelmäßig machen, oder? Dass man so eine eigene, ja, ich würde jetzt sagen, wie bei so Fußballprofis, so eine eigene Marktwertanalyse zu machen und sich quasi so nach der Saison hinzusetzen und zu schauen, wo es so hingehen könnte.
Ja, ich würde das vor allen Dingen vor dem Hinblick machen, wo soll es denn mal hingehen? Also das ist schon eine Frage, die ich mir ja einfach dann stellen sollte, wenn ich merke, ich kommen da nicht weiter, entweder rein, wie wir ja hier immer diskutieren, ich will jetzt nicht über, das ist natürlich ein Scherz, dass wir hier immer über 4 Millionen reden, aber ich komme da einfach gehaltstechnisch nicht dahin, wo ich hin will, hin muss vielleicht auch, wie du ja gesagt hast, es gibt natürlich bestimmte Branchen, wo ich irgendwie so an eine Decke treffe, wo ich auch vielleicht in einer Unternehmenssituation merke, ich komme da einfach nicht weiter, egal ob es jetzt vom eigenen Chef oder eigenen Chefin abhängt oder ob es dem Unternehmen einfach nicht gut geht, gibt es ja auch in diesen Zeiten durchaus. Oder wenn ich einfach fällt, es ist von meinem persönlichen Entwicklungspfad her. Jetzt gar nicht mehr auf der Geldseite, sondern es langweilt mich schlichtweg einfach auch. Ja, ich habe mich da vielleicht ganz gut eingerichtet, aber ich komme da persönlich nicht weiter. Das sind alles so Gründe, wo ich mich dann auch strategisch umschauen sollte, wie du sagst, wo kann ich mein Skillset in einer anderen Branche vielleicht auch einsetzen und was fehlt mir vielleicht auch? Ja, also was kann ich mir da noch aneignen, wo es mir auch strategisch weiterhilft. Das wird in manchen Fällen auch vielleicht nicht immer das Hübscheste sein. Ich glaube, was man manchmal da so in so eine Falle tritt und sagen, ach ja, das wäre eigentlich nett und das fände ich auch interessant, mir das noch anzueignen. Was auch immer das ist, ob das jetzt ein Computerskill ist, ob das jetzt eine weitere Sprache ist oder ob das jetzt eine Fortbildung in Personalführung, wie auch immer, ist oder in Konfliktmoderation, fällt mir jetzt gerade ein. Ich sollte mir dabei gut Gedanken machen, wie ich das tatsächlich zukünftig einsetzen kann. Und das mögen auch mal Skills sein, die jetzt, wo ich sage, da habe ich jetzt vielleicht nicht die wahnsinnige Lust auf diese Fortbildung oder das zu machen, aber wenn ich mir das insgesamt als ein Berufsbild dann vorstelle, dann trage ich halt doch meinen Hintern über die Schwelle, weil ich weiß, okay, das kann ich später einfach sinnvoll einsetzen. So, diese Sachen, das hätte ich längst mal machen müssen. Den Excel-Kurs, ich habe keine so richtige Lust drauf, aber ich weiß, dass es eigentlich sinnvoll ist.
Ist, glaube ich, auch generell einfach schwierig, also gerade auch für so einen Branchenwechsel natürlich den Mut aufzubringen, weil man hat natürlich innerlich, glaube ich, oft auch hält es einen so zurück, dass man sich denkt, so eine andere Branche, das ist ganz anders, aber oft der eigene Job bleibt ja so ein bisschen gleich. Also es ist so, ich sag mal, Fahrradfahren in den Niederlanden oder Fahrradfahren in Österreich ist immer noch Fahrradfahren.
Ja, absolut. Und das ist genau der Witz zu sagen, ja, es ist immer noch Fahrradfahren. Mit anderen Worten auch, hat natürlich ganz viel auch jetzt mit Selbstbewusstsein zu tun, ja, mit anzuerkennen, hey, ich kann das schon, ich kann das auch schaffen, ich kann mich aus der Komfortzone meiner eigenen Firma da bewegen, wenn das nicht weitergeht. Oder, das mag ja auch sein, in diesem, das erleben wir ja auch bei Finanzen wieder, ne, in diesem ganzen Zuge, ich entwickle mich weiter, tun sich dann auf einmal in der eigenen Firma auf einmal Chancen auf, an die ich vorher gar nicht gedacht habe.
Das ist auch ganz schön, dass du jetzt vom Branchenwechsel weggekommen bist. Das ist nämlich Option 2, die du tatsächlich hast, liebe Nutzerin, lieber Nutzer. Wenn man nämlich in diesen Gehaltsreport noch ein bisschen schaut, ist natürlich die Regel, bei großen Unternehmen verdienst du mehr, sagt auch dieser Report ganz eindeutig. Und man kann natürlich gezielt einfach für den gleichen Job bei größeren Firmen schauen und so möglicherweise das Gehalt steigern.
Ganz klar. Also ich glaube, dass ja viele große Firmen sowieso einen relativ großen Appeal haben, weil einfach der Name halt bekannt ist und man das irgendwie gefühlt auch den Namen im Lebenslauf haben möchte. Und das ist natürlich auch absolut eine gute Strategie. Und zwar nicht nur aus monetärer Sicht. Das ist ganz klar, dass da oftmals dass man andere Möglichkeiten hat, dass man, ich sage jetzt mal, da andere auch gehaltliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat, sondern das hat, da gab es auch immer wieder Studien dazu, dass du natürlich in großen Unternehmen in aller Regel, vor allen Dingen am Anfang, sehr viel mehr dazulernst. Einfach aufgrund der Dichte. Da sind einfach sehr viel mehr Leute, da sind auch in vielen Fällen sehr viel mehr Themen da als in kleinen Unternehmen, und man nimmt halt durch diese Zusammenballung von Humankapital, nenne ich das jetzt einfach mal, lernt man halt vor allen Dingen aus meiner Erfahrung nach in den ersten Jahren ziemlich viel. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie der eigentliche Entwicklungspfad und die Arbeitsstelle sozusagen in dem Unternehmen ist, ob man dann nicht dann, das ist auch etwas, was ich zumindest häufig wahrnehme, in großen Unternehmen dann halt auch schnell in so eine Nische abdriftet, weil das ist natürlich wahnsinnig ausdifferenziert in so einem großen Unternehmen, und jeder macht halt relativ spezialisiert was. Ja, klar, schaut man schon mal links und rechts in die Nachbarteams und Nachbarabteilungen rein, aber am Ende ist es halt schon relativ spezialisiert, und da sollte man sich aus meiner Sicht auch es nicht zu bequem machen, weil das ist dann schon oft, gerade in einem großen Konzern, für den Konzern schon sehr spezialisiert und vielleicht dann auch nicht alles verwendbar. Aber das mal mitgemacht zu haben, das, glaube ich, ist schon eine Erfahrung, die sicherlich nicht für jeden, aber für viele eine wertvolle Erfahrung ist. Und oftmals, das ist auch meine Erfahrung, wenn du dann aus einem großen Konzern kommst und da aus der großen Mühle, in der du halt nur so ein kleines Rädchen bist, irgendwann mal wieder raus willst, weil du sagst, ich sehe auch nicht so viel Früchte meiner Hände Arbeit, ja, also ich sehe halt nicht so, dass ich irgendwie so wahnsinnig wirksam bin, dann kann man diese ganzen Kompetenzen, die man sich in einem großen Konzern angeeignet hat, oftmals auch in einer kleineren Firma teuer verkaufen. Ne? Also man erhöht damit schlichtweg seinen Marktwert.
Und nur damit wir es so ein bisschen greifbar machen, also laut dem Gehaltsreport, wenn du in so einer Firma mit 1 bis 50 Beschäftigten bist, also der kleinsten Stufe, liegt das Gehalt bei 38.500 Euro im Schnitt.
Und das ist jetzt wieder die Medianwerte, oder?
Genau.
Also liegt unterhalb des, ich glaube, 44.000, die du vorhin als Medianwert genannt hast.
Und bei Firmen mit über 5.000 Beschäftigten sind es 53.500. Mhm. Also schon
bedeutend mehr. Ja. Ne? Das ist fast, lass mich rechnen, so 20% mehr als der Median. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied.
Und es bleibt natürlich eine letzte Option, die man auch noch machen kann, habe ich mir so ein bisschen gedacht. Damit sind wir auch wieder so ein bisschen am Anfang bei den 4,1 Millionen. Jetzt im Sommer und auch um die Europameisterschaft, man bemerkt ja generell bei Sportlern immer so ein bisschen dieses, ich habe auch Angebot X, und wenn ich jetzt nicht Betrag so und so bekomme, dann wechsle ich halt woanders hin. Und ich habe mir gedacht, das ist natürlich für uns eigentlich auch eine machbare Option. Also setz dich halt in so einem Jobnetzwerk auf der Suche, schaust mal, was für Angebote kommen, und wenn du jetzt eins bekommst, kannst du jetzt das bei dir in der eigenen Firma ansprechen und schauen, ob man nicht darüber ein bisschen Geld rausschütteln kann. Oder wenn man sagt, ich würde eigentlich gerne bleiben, aber.
Ja, aber genau. Also weil das halt auch ein bisschen die Gefahr von, ich nenne das verbrannte Schiffe, hat, ja, dass man nämlich eigentlich mit so einer Geschichte die Beziehung zu der jetzigen Firma, zu seinem Chef oder seiner Chefin halt leider auch beschädigen kann. Also grundsätzlich, sich über den Marktwert zu informieren und da auch entsprechende Rechercheergebnisse, möchte ich das gerade so nennen, also mal auf den Tisch zu legen, hey, guck mal, hier gibt's vergleichbare Geschichten aus so einem Gehaltsreport oder aus anderen Stellenanzeigen und so weiter, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ne? Also zu sagen, hey, liebe Leute, auf Deutsch gesagt, ich finde, angesichts meiner Leistungen, ja, das muss man natürlich auch immer mit den anderen Leistungen berühren, aber auch in das, was ich hier in die Firma einbringe, meiner Kompetenzen, finde ich schon, dass ich da etwas mehr verdient habe. Hier sind entsprechende Nachweise. Guck mal, was auf dem Markt da wert ist. Wenn ich jetzt mit einem Gegenangebot komme, muss ich da einfach von der Kommunikation, dass man da keine, sagen wir es mal deutlich, keine Gefühle verletzt, schon sensibel sein, weil ungern lassen sich Arbeitgeber erpressen. Das muss man auch sagen. Ja? Also wenn man sagt, hier, ich habe hier ein Angebot, zahle 25% mehr, ich mache jetzt irgendwas willkürlich, gib mir das auch oder ich bin weg. Das ist halt keine besonders geschickte Geschichte. Ja? Man kann das ja so verkaufen, zu sagen, so, ich habe mich mal umgeschaut, dann bin ich angesprochen worden und ich habe das und das gefunden und so weiter. Ja, ein vergleichbares Angebot, aber gleichzeitig bin ich ja sehr zufrieden in meinem Job, würde gerne weitermachen. Ich würde nur gerne sowohl von meiner Karriere und so weiter weiterkommen, was könnt ihr denn da machen? Ja, dann ist das schon mal, da muss man halt ein bisschen diplomatisch sein an der Stelle, um zu erkennen, hey, ich würde eigentlich schon gerne bleiben, aber da draußen gibt es natürlich noch was anderes und können wir da nicht drüber reden. Aber wie gesagt, die Pistole da der Chefin oder dem Chef auf die Brust zu setzen, ist ein gewagtes Spiel. Und vor allem, wie geht's denn da, selbst wenn er jetzt da einwilligt, ja, und dann kriege ich mehr hinterher raus, wie sieht's denn da aus? Ne? Es geht ja immer um mehr als Geld, ganz klar. Ja, wie sieht denn da das Vertrauensverhältnis noch aus?
Also würdest du sagen, dein Tipp ist ganz konkret so ein bisschen mehr Fußballprofi sein, aber nicht jetzt komplett die gib mir das oder ich wechsle nach Saudi-Arabien, ja, genau. Option auf den Tisch zu hauen. Genau,
so würde ich das formulieren.
Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende von dieser Folge, in der sich herausgestellt hat, dass wir leider nicht 4 Millionen Euro im Jahr verdienen.
Muss ich aber auch nicht, muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja, das ist auch absolut nicht notwendig.
Ich glaube, ich würde es verschmerzen. Also ich würde schon damit zurechtkommen.
Das ist meine Frage der Alternativen, ne?
Aber damit sind wir schon bei den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Kai Miesel. Hey Saidi, liegt der Freistellungsbetrag für mein Kind auch bei 1.000 Euro?
Ja, grundsätzlich so. Also wenn ich eine Geldanlage für mein Kind habe, pro Person, also pro Kopf, also auch für ein Baby, ganz deutlich, ja, auch ein Baby hat 1.000 Euro Sparerpauschbetrag im Jahr. Das heißt, wenn ich da entweder eine Zinsanlage mache, ein Tagesgeldkonto oder vor allen Dingen natürlich halt ein ETF-Sparplan, dann kann auch das Kind eben die 1.000 Euro ausnutzen und die kann ich dann mit all den Methoden, die man auch vom eigenen Depot kennt, ausnutzen. Also ich kann entweder einen ausschüttenden ETF zum Beispiel besparen und die Ausschüttungen dann teilweise auf diese 1.000 Euro anrechnen lassen oder ich bespare einen thesaurierenden ETF, da gibt es dann eine Vorabpauschale da drauf, auch die gehen dann auf die 1.000 Euro und wenn ich einen thesaurierenden ETF mache, dann kann ich auch ein bisschen für Gewinn am Jahresende abverkaufen, um eben die 1.000 Euro so weit wie möglich auszuverkaufen und auszunutzen, Entschuldigung. Und der Vorteil von der ganzen Geschichte ist natürlich, dass wenn ich das Geld dann irgendwann meinem Kind übergebe mit 18 oder sowas, dann ist wahrscheinlich ein Teil von dem Depot dann auch steuerfrei.
Und die zweite Frage kommt von Stephenius 1990. Hey Saidi, kann ich eigentlich meine Unterstützungsbeiträge an Finanztipp von der Steuer als Spenden absetzen?
Nee, das geht tatsächlich nicht. Denn also wir haben ja ein Unterstützungsprogramm für unsere für Finanztipp, ne? Also eine ganze Reihe von Unterstützern, die unsere gemeinnützige Arbeit einfach fördern möchten, mit einem regelmäßigen monatlichen Beitrag. Und diese Förderungen, diese Unterstützungsbeiträge gehen an die Finanztipp GmbH. Und das wollen wir auch tatsächlich so, weil was wird denn da letztendlich unterstützt? Ja, die Arbeit, die wir tagtäglich machen, wir finanzieren damit auch Bereiche bei Finanztipp, wo wir, sagen wir mal ganz deutlich, keine große Refinanzierung, würde man betriebswirtschaftlich sagen, dafür kriegen. Also Bereiche, wo wir zum Beispiel keine konkreten Anbieter empfehlen können. Das wäre ein Bereich, wäre zum Beispiel im Bereich Recht oder auch in vielen Bereichen im Bereich Steuern, wo wir nicht so viele Affiliate-Links sozusagen letztendlich auch generieren können. Wir möchten natürlich diese Bereiche auch anbieten, gerade auch, weil sie in vielen Fällen für Leute wichtig sind, die nicht so viel Geld haben oder die sich in einer persönlichen schwierigen Situation befinden. Und dafür insbesondere wollen wir die Unterstützungsbeiträge verwenden und lange Rede, kurzer Sinn, weil diese Unterstützungsbeiträge eben an die Finanztipp GmbH gehen. Finanztipp GmbH kann keine Spendenquittungen ausgeben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die Finanzstiftung, aber da bieten wir derzeit so ein Unterstützungs- bzw. ein Spendenmodell nicht an.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende und vielen Dank dir, Saidi, fürs Mitmachen. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich super freuen, wenn du uns eine gute Bewertung gar lässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.